Und wenn ich das so ein bisschen managen kann und wenn ich vor allem sehe, das funktioniert. Also Spaß kommt ja auch mit Erfolg.
Ja. Also, nee, oh, das funktioniert. Natürlich, das ist beim Operieren übrigens genauso. Dass wenn du jetzt eine große, also ich mache zum Beispiel sehr viele Revisionsoperationen und vor riesengroßen Revisionsoperationen denke ich mir auch immer so, ne?
Ja.
Und wenn du es dann gemacht hast und es ist gut geworden und es ist, also dann macht es erstens Spaß, während du es machst, weil du dir denkst, ah, den Plan, den ich mir überlegt habe, guck mal, das funktioniert. Das ist zwar manchmal auch schwierig und auch ein bisschen holperiger Weg und läuft nicht immer so alles, aber wenn du es dann geschafft hast und dann hast du ein Ergebnis, Patientin geht's gut und alles ist schön, dann ist es auch ein mega Erfolgserlebnis. Operieren und Finanzen,
alles ist hat einiges gemeinsam. Salut ihr Moneypennies und herzlich willkommen zu einer neuen Money Story. Heute habe ich die liebe Pirko bei mir zu Gast. Sie hat das Mentoring Ende 2021 gemacht, übrigens über Weihnachten und Silvester, und sie fand es großartig. Sie ist Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und hat ihre eigene Praxis gegründet und ist dementsprechend da Inhaberin und Geschäftsführerin. Sie lebt mit ihrem Mann und den zwei Kids in Köln. Und sie erzählt, wie sie am Anfang ihrer Selbstständigkeit erstmal alle anderen bezahlt hat, alle anderen Gehälter, und sich selber nur das genommen hat, was dann übrig war. Und wenn das nur 200 Euro waren, dann waren das halt nur 200 Euro. Und wie sie dieses Verhalten so drehen konnte, dass sie sich jetzt immer als allererstes ihr eigenes Gehalt überweist und das bis jetzt auch noch nie unterbrochen hat. Also wirklich no matter what. Das ist übrigens ein Mindset-Shift, den du auch sehr gut vollziehen kannst. Wie sie das gemacht hat, beschreibt sie dann. Sie erzählt auch, wie es dazu kam, wie sie mehr oder weniger freiwillig auf das Erbe ihres Vaters verzichtet hat und was das in ihr ausgelöst hat, im Sinne von, welche Verträge man unterschreibt oder welche man auch einfach nicht unterschreiben sollte. Außerdem erzählt sie, warum sie nicht damit rechnet, bis 67 Jahre voll durcharbeiten zu können, wie sie und ihr Mann ihre Finanzen aufteilen und strukturieren, nachmachen, durchaus erwünscht, und was sie sich finanziell für ihre Kinder wünscht. Ja, und damit ganz herzlich willkommen, liebe Pirko, in deiner eigenen Money Story. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ist spannend.
Lass uns doch mal gerne in die Zeit springen, bevor du deine Finanzen so richtig in den Griff genommen hast. Du hast das Mentoring ja Ende 2021 gemacht, über Weihnachten und Neujahr. Du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, es war eine gute Zeit, weil man halt relativ viel Zeit hat und wenig arbeitet. Aber lass uns doch nochmal noch ein Stückchen weiter zurückspulen. Vielleicht, keine Ahnung, Mitte 2021 oder so. Und magst du uns da mal mitnehmen in deine Situation, wie sie da war? Also wo standest du beruflich, wo standest du finanziell und natürlich super gerne auch ja emotional in Bezug auf Geld?
Also ich glaube, wenn ich am einfachsten, ich fange mal ganz von vorne an, als ich groß geworden bin, war Geld gar kein Thema. Geld war einfach da. Und ich habe also einfach nie lernen müssen, mit Geld umzugehen. Ich glaube, mein Vater konnte wahrscheinlich auch selber nicht so gut mit Geld umgehen. Und ich habe mich mit dem Thema Finanzen und meine eigenen Finanzen tatsächlich erst mit meiner eigenen Praxisgründung wirklich auseinandergesetzt.
Wie alt warst du
das
da?
Vor 10 Jahren. Da war ich 38.
Ah, ja.
2014. Ich bin jetzt 10 Jahre selbstständig.
Ja.
Und ich bin ja Ärztin. Und dann ist Geld auch nie so ein Thema. Ich bin halt ins Krankenhaus gegangen, habe gearbeitet, habe am Ende des Monats mein Geld bekommen und fertig. Und das habe ich dann auch ausgegeben und so. Und ich musste mich mit dem Thema Finanzen und Finanzierung und wie viel muss ich einnehmen und wie viel muss ich umsetzen, tatsächlich auch erst auseinandergesetzt, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil da musste ich das dann tun. Und ich habe sehr klein angefangen und meine Praxis ist aber in den letzten 10 Jahren sehr stark gewachsen. Und irgendwann gab es einen Punkt, also Corona war einfach ein schwieriger Zeitraum natürlich für alle Beteiligten, auch mit einer Praxis und Angestellten. Und der Aussage, dass man natürlich nur medizinisch notwendige Operationen machen sollte, das war für mich als plastische Chirurgin natürlich auch sehr schwierig. Und in diesem Wachstum kam irgendwann so ein bisschen das Problem auf, dass ich immer noch so ein bisschen von der Hand in den Mund gelebt habe. Das heißt, ich hatte gute Einnahmen, aber auch extremst hohe Kosten, die im Rahmen von Corona einfach auch nochmal richtig explodiert sind.
Deine privaten jetzt? Deine privaten Kosten?
Nee, sind meine privaten Kosten nicht. Ich lebe in einer Mietwohnung, habe ein 12 Jahre altes Auto. Das sind nicht meine privaten Kosten, sondern meine Business-Kosten. Und ich hatte am Ende des Monats, wenn ich die Gehälter gezahlt hatte, nie was für mich übrig, sodass ich Geld zur Seite legen konnte. Mhm. Und das war einfach eine sehr schwierige Zeit. Und ich hatte wirklich das, ich habe dir schon länger gefolgt und hatte wirklich so das Gefühl, okay, also ich mache das alles und mir macht das auch Spaß und natürlich mache ich meinen Job auch für die Patientinnen. Aber am Ende des Tages mache ich das auch für mich, damit ich damit Geld verdiene und dass ich davon leben kann.
Weil ansonsten gibt es die Praxis ja auch nicht mehr lange. Das ist schon ein interessanter Punkt, ne? Gerade bei Selbstständigen, gerade auch bei Frauen, ist es viel so dieses, ich mache das ja aus Mission und ich mache das ja, weil es mir irgendwie Spaß macht und so weiter. Vergessen aber dabei, dass sie diese Mission nur durchziehen können, wenn sie davon auch leben können. Ne? Also das ist immer so dieser Spagat, oder eigentlich ist kein Spagat, eigentlich ist das ein limitierender Glaubenssatz, so entweder ich habe Spaß und tue was Gutes oder ich verdiene damit Geld und lasse mich dafür halt auch ordentlich bezahlen. So, ne? Und es passiert da dann wirklich nicht selten, dass dann so ein, ich nenne es mal Herzensbusiness, was hauptsächlich darauf ausgelegt ist, dass ich gebe, gebe, gebe und alle Leute zufrieden sind, dass die halt in der Regel nicht sehr lange existieren, ne? Weil die wichtigste Person vergessen wird, nämlich man selber, die das Ganze halt aufbaut. Ne? Und dann ist es halt super schade, wenn so limitierende Geldglaubenssätze da im Weg stehen. Weil wenn die Mission so toll ist, ja, dass ich die unbedingt weitertreiben muss, dann muss ich dafür sorgen, dass es mich auch noch gibt, ja, dass ich davon leben kann. Ansonsten ist es halt ein Hobby so und ich muss mir noch einen anderen Beruf suchen. Kann das dann halt nicht Vollzeit machen, was ja auch wiederum schade wäre. Also an dem Punkt standest du da. Ist ja gut, dass du es erkannt hast. So.
Ja, und ich glaube auch besonders als Ärztin ist das nochmal schwieriger, weil wir in einem heilenden Beruf arbeiten. Jetzt ist natürlich, habe ich eine Praxis für plastische Chirurgie. Ne? Da sind die Patientinnen und Patienten natürlich jetzt nicht schwerst krank. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich komme ja daher. Und das umzustellen und das fällt mir auch nach wie vor manchmal schwierig, wirklich zu sagen, ich nehme von den Patientinnen das Geld, um die Behandlung zu machen, weil ich das Geld natürlich auch verdienen muss, ne? Klar, mich zu bezahlen und auch meine Mitarbeiterinnen zu bezahlen. Aber ich habe mich ganz zum Schluss bezahlt. Ich habe mir immer als letztes das Geld rausgenommen. Und wenn dann in dem Monat nur ein Gewinn von 267 Euro war, dann habe ich halt gesagt, ja, okay, dann nehme ich mir jetzt nichts raus aus der Praxis. Ja, krass. Und das war so der Punkt, an dem ich stand, bevor ich das Finanzmentoring gemacht habe und habe dann einfach gedacht, boah, also so kann es irgendwie auch nicht weitergehen, weil alle um mich herum, allen geht's gut, meinen Patientinnen geht's gut, meinen Mitarbeitenden geht's gut und ich habe am wenigsten davon und trage aber die ganze Verantwortung.
Eben, an dir hängt es ja. Wenn es dich nicht gibt, gibt es das ganze Ding nicht mehr. Ja.
Interessant. Und das wiegt auch schwer. Die Verantwortung für die Patientin, das bin ich natürlich auch gewöhnt, klar. Mhm. Weil ich bin seit 24 Jahren Ärztin, da bin ich auch gestanden genug, um diese Verantwortung zu tragen. Aber die Verantwortung für mein Team und meine Mitarbeitenden, die ja auch an mir hängen und die deren Jobs und deren Existenzen an mir hängen, das wiegt schon schwer.
Ja, ich finde es interessant, dass du sagst, dass es auch so ein Ärztethema ist. Weil das, was du mir gerade erzählst, hatte ich vor ein paar Wochen auch eine Money Story mit der Solveig. Und die hat mich genau das gleiche gesagt. Die ist auch Ärztin und meint so, ey, es ist für mich so schwer, wirklich Rechnungen zu schreiben am Anfang. Die hat sich dann auch selbstständig gemacht. Mhm. Und genau das Thema, ne? Ich mache das ja, um den Leuten zu helfen und so. Und ach ja, komm, lass stecken, Freundschaftspreis und so. Ja. Und hat dann eigentlich auch das Gleiche gemerkt. So das, und vor allem auch, dass es gar nicht erwartet wird von der anderen Seite, ne? Also, ich glaube, niemand geht zum Arzt und erwartet, keine Rechnung zu bekommen. Das findet ja nur im Kopf statt. Das findet ja nur im eigenen Kopf statt, dass es irgendwie komisch ist, eine Rechnung zu schreiben. Und für alle anderen, ja, ist doch logisch, dass wenn ich zum Arzt gehe, dass ich eine Rechnung bekomme. Also eigentlich gar kein Thema, ne? Aber sehr interessant. Ja. Ich bin da total bei dir. Genau diese helfenden Berufe, diese mit so einer Mission, und da stecke ich ja auch mit drin, ne? Und ich muss ja teilweise auch sagen, Leute, wir sind hier nicht die Wohlfahrt, ja? Also wir müssen auch bestimmte Preise nehmen und bestimmten Umsatz machen, damit es dieses Ding hier nächstes Jahr noch gibt, so. Und gerade durch solche Krisen, wie jetzt hier Wirtschaftskrise und so weiter, und die Leute halten ihr Geld ein bisschen mehr beisammen, da kann man aber froh sein, wenn man ordentlich gutes Geld verdient hat, um halt sowas auch mal aussitzen zu können. Ne? Das vergessen die meisten auch. In guten Zeiten sorgst du für die schlechten Zeiten vor. Das ist ja eigentlich auch total logisch. Und wenn du da halt aber nicht so wirtschaftest, dass das möglich ist, weil du dir selber im Weg stehst und so kleine Rechnungen schreibst oder gar keine, dann geht in der nächsten Krise höchstwahrscheinlich das ganze Ding den Bach runter. So. Und dann, das ist halt super, super, ja, schade einfach, ne?
Ja. Okay. Und mir wurde das auch nochmal aufgezeigt, dadurch, dass ich einfach im relativ kurzen Zeitraum sehr schnell gewachsen bin. Und das heißt, also mein Wachstum mit der Praxis hat tatsächlich so nach Corona richtig Fahrt aufgenommen, ja, und ich habe angefangen ganz alleine und da war natürlich auch nur ich und mein externer Sprechstundendienst und ich habe mittlerweile sind wir 15 ja, Mitarbeitende Wahnsinn. Hier, ne, und ja. Das sind einfach auch, das sind halt einfach viele, die mitarbeiten und mitverdienen natürlich, ja. Aber auch für die auch eine gewisse Jobsicherheit ja da sein muss.
Ja, logisch, und das ist am Ende deine Verantwortung, ja. Und das ist ja auch, also da redet man ja auch über richtig Geld, ne, mit 15 Leuten. das Geld muss halt erstmal reinkommen, damit man erstmal alle und deine Räumlichkeiten und so weiter. Das ist ja schon eine Stange Geld, die da jeden Monat einfach mal so für die Fixkosten dann so drauf geht. Und genau, jetzt hast du über deine geschäftlichen Finanzen gesprochen und gleichzeitig hast du gesagt, Geld war in der Kindheit immer da, du musst dich darum nie so richtig kümmern. Siehst du denn da auch Parallelen zwischen deinen Business-Finanzen und deinen privaten Finanzen?
Jein. Also ich habe tatsächlich mit meinem Praxisstart auch meine privaten Finanzen aufgeräumt und habe, also das habe ich irgendwie hingekriegt, dass ich da nicht mehr einfach immer alles so zum Fenster rausgeschmissen habe und so ein bisschen vorgesorgt habe, aber nichts wirklich Substanzielles, weil natürlich jeder Gewinn und alles, was ich so hatte, habe ich dann immer wieder reinvestiert in die Praxis. Ich glaube, das war auch gut. Ich würde das vielleicht ein bisschen mehr splitten, wenn ich es nochmal machen würde. Aber hätte ich nicht so viel in die Praxis investiert, hätte ich auch niemals die Möglichkeit gehabt, so zu wachsen in den letzten Jahren. Also insofern bereue ich das nicht. Das war schon gutes Investment.
Ja. Und war es bei dir denn auch so im Sinne von, Geld kommt dann rein im Monat und dann ist es halt wieder weg, weiß nicht so richtig wohin, oder hattest du ja schon ganz gut im Griff?
Vor meiner Selbstständigkeit meinst du?
Ja.
Ja, da kam Geld rein und das habe ich dann ausgegeben.
Ja, okay.
Am Ende des Monats mehr da. Ich habe ich zahle ins Versorgungswerk ein. Das ist ja bei den Ärzten auch einfach relativ gut, muss man sagen. Ich habe eine private Rentenversicherung gehabt. Also solche Dinge hatte ich schon zuvor. Aber kein Vergleich zu dem, was ich jetzt habe.
Mhm. Okay, also jetzt vor allem auch mehr Struktur und Vermögensaufbau und so.
Ja.
Okay, interessant. Und was würdest du sagen, wo standest du denn so emotional oder mit deinen Glaubenssätzen in Bezug auf Geld? Du hast gerade schon gesagt, Geld war halt irgendwie mal da, hat mich nicht so richtig damit beschäftigt. Was war noch so? Hattest du Angst davor, dich damit zu beschäftigen oder keine Zeit? Oder was war so ausschlaggebend, das Thema ein bisschen vor dir herzuschieben? Ne? Also mit 38 ist ja schon relativ spät so.
Ja, also genau, ich glaube, das war halt einfach immer so ein unangenehmes Thema. Mein Vater ist gestorben vor 15 Jahren und ich habe nichts geerbt, weil ich einen ganz schrecklichen Erbvertrag unterschrieben habe und ich hatte, glaube ich, immer so ein bisschen das Gefühl, boah, ich will einfach mit diesem ganzen Thema und Geld und dem allen nichts zu tun haben. Und das, weißt du, so ein bisschen Kopf in den Sand stecken, ne? Und ich habe ja meinen Beruf und ich habe mein Einkommen und das ist gut und das passt mir so und damit muss ich mich so gar nicht beschäftigen, weil das für mich auch immer so ein bisschen so eine negative Assoziation hatte.
Ah ja, das ist aber spannend mit dem, also du hast quasi dazu beigetragen oder fast auch aktiv mit dafür gesorgt, dass du nichts erbst, um dich damit nicht beschäftigen zu müssen.
Ja, also mein Vater war wirklich sehr schwer krank, wirklich sehr, sehr schwer krank und ich bin nach Hause gekommen, ich war im Auslandseinsatz, ich habe für Ärzte ohne Grenzen im Irak gearbeitet, Ich bin nach Hause geflogen, weil mein Vater so schwer krank war und ich war eine Stunde da. Es kam der Notar, ich hätte auch unterschrieben, bitte amputiert mir morgen ein Bein. Mir war das alles nicht wichtig, ja. Und ich habe das gar nicht hinterfragt. Und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich super dankbar, dass das so gekommen ist, weil das würde mir nie wieder passieren. Also ich bin sicherlich auch, was mein unternehmerisches Dasein angeht, so erfolgreich, weil ich alles hinterfrage, alles 10-mal lese, alles abchecken lasse und nie wieder mir irgendwas unterjubeln lassen würde. Ja, also insofern war es gut, aber war natürlich kacke in der Situation. Ne?
Aber was für eine krasse Situation. Ich frage mich gerade, wer auf die Idee kommt, dir in so einer Situation da sowas unter die Nase zu halten. Das ist ja schon so wirklich zurechnungsfähig, gar nichts. Ja, boah, krass. Ja, okay, aber sehr, sehr, sehr spannend. Das heißt, Geld war irgendwie immer da, aber auch nicht so richtig präsent. Geld kam rein, ging wieder raus, gut verdient, aber jetzt nicht so richtig gemanagt. Dann kam die Praxis und da war dann so, oh, jetzt sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen gucken, dass ich mir auch was rausziehen kann und so. Naja, spannend. Und was war denn dann so der Moment, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss ich es wirklich in die Hand nehmen. Ja, es ist kurz vor Weihnachten. Ich melde mich mal zu diesem komischen Programm.
Nee, ich habe mich ja schon. Ich habe dir ja schon länger gefolgt und habe einfach gedacht, ja, ich habe gar keine Ahnung davon, wie ich das machen möchte. Und ich hatte ein Treffen mit so einem Finanzberater von.
Drei Buchstaben, ja, ist eigentlich auch schon klar. Das ist ja. Die Burschen, die waren es auch bei mir,
Und ja, und was wir dann noch alles machen und dies und das und jenes. Und ich habe in dem Moment gedacht, boah, ich verstehe das gar nicht, was du mir hier erzählst. Und nee, das unterschreibe ich nicht und da mache ich nichts, bevor ich das nicht wirklich selber verstehe. Und ich glaube, das war so ein Turning Point. Und wie ich vorhin gesagt hätte ich nicht diesen Erbvertrag unterschrieben, hätte ich das vielleicht auch gar nicht hinterfragt. Aber das hat schon dafür gesorgt, dass ich einfach die Dinge auch nochmal anders hinterfragt habe. Ja. Und da bin ich sehr, sehr, und habe dann gedacht, nee, es muss ja einfach auch eine Möglichkeit geben, dass ich das verstehe, weil ich bin ja nicht blöd oder so. Ich habe mich damit einfach nicht auseinandergesetzt. Ja. Bin ich dann bei dir gelandet. Und ich hatte mich, glaube ich, im Herbst beworben und irgendwie ist das dann nochmal kurzfristig was frei geworden vor Weihnachten.
Und
für mich war das gut. Also ich habe bis Weihnachten, bei mir sind so die Hauptumsatzmonate immer November, Dezember. Tatsächlich. Und dann über Weihnachten habe ich Urlaub und frei und Pause und dann kann ich mich auch mit anderen Themen, die nicht operierend sind, auseinandersetzen.
Warum ist es November, Dezember? So aus dem wirtschaftlichen Interesse gefragt. Ich hätte gedacht, also, Januar, ne? Also bei uns ist zum Beispiel Januar, so hey, Januar, neues Jahr, neues Ich und so. Und jetzt dieses Jahr aber wirklich, das vielleicht auch so ein Bereich, aber, dieses Jahr traue ich mich.
Ja, meine Patientin, die müssen sich ja größtenteils Urlaub nehmen für ihre Operation und dann ist Sommer, also ich habe zum Beispiel Juli, August ist bei mir mal deutlich weniger zu tun, was schön ist, weil dann kann ich immer die Ferien genießen mit meinen Kindern viel mehr machen und irgendwie ist so November so ein Monat, da ist noch nicht der Run auf Weihnachten, die Herbstferien sind vorbei und
okay.
Dann kann man sich sowas gut einplanen.
Ein
Ruhe.
Ja, so ein November ist auch so ein bisschen so ein Zwischenmonat, ne? Das ist so, ja, verstehe. Genau. Okay, ja, weil es nur so am Rande interessiert.
Für die Patientin ist das, glaube ich, eine gute Sache.
Genau, ja. Okay, das heißt, dann hast du den Entschluss gefasst, so, oh, hier hält mir schon wieder irgendjemand einen Vertrag unter die Nase. Ja, eine Situation, die wir alle kennen. Ich war ja auch genau in der gleichen Situation. Und ich finde es immer so schön, dann am Ende die Frage des Beraters, Beraterin, haben Sie denn noch Fragen? Und man sitzt da und denkt so, wahrscheinlich sollte ich viele haben, aber ich weiß überhaupt nicht, wovon du geredet hast. Also wenn man irgendwie so weit weg ist von dem, so weit weg vom Geschehen und so weit weg, das zu verstehen, dass man gar keine Fragen hat. Also man kann gar keine Fragen haben, weil dafür müsste man es ja verstehen, um nochmal einzelne Sachen nachzufragen. Mhm. So, wie viel Zinsen kriege ich da? Und wenn man ihn ausgezahlt, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Was passiert? So, das weiß man ja alles. Also man kann es ja nicht. Man kann ja nicht mitdenken, man kann es nicht mitdurchdenken, deswegen hat man noch keine Fragen. Die kommen dann danach. Die kommen dann nach der Unterschrift. Wenn man nochmal nachfragt, was war das eigentlich? Und das
hört sich auch immer alles so ein bisschen zu gut an, um wirklich wahr zu sein. Ne? Also.
Ja, und also ich meine, der ganz große Nachteil an diesen Finanzberatungen ist halt, also erstmal neben Kosten und so weiter, die gehen das Thema Altersvorsorge ja auch komplett anders an, als wir es zum Beispiel auch im Mentoring machen. Also bei mir war es zum Beispiel so, und das Feedback kriege ich auch von vielen anderen, du wirst halt gefragt, ja, wie viel kannst du denn weglegen im Monat? Dann sagst du 200 Euro und dann sagen die, ja, okay, cool, nehmen wir die 200 Euro und packen das in die Renten, in diese Rentenversicherung hier. Dass das überhaupt nicht zielführend ist, dass du, dass 200 Euro viel zu wenig sein können, das sagt dir halt keiner. Ne? Das ist, also, deswegen machen wir das im Mentoring ja andersrum. Wir fragen, ja, wie viel hast du denn? Sondern wir sagen, so viel brauchst du. Ja, also, das brauchst du, um, damit du halt davon leben kannst und nicht dieses, ah ja, 100 Euro, ja, cool, dann packen wir das in die zwei Versicherungen und eben, okay, danke, ciao. Weil deren Hauptinteresse ist ja eben der Verkauf von Versicherungen und dann ist ja irgendwie auch egal, ja. Ob das jetzt irgendwie hinten raus alles so passt oder nicht. Und das machen halt die typischen Finanzberater. Also diese wirkliche Planung, dieses wirkliche, ah, Moment mal, wie hoch ist denn meine Rentenlücke und wie viel brauche ich denn Inflation und Steuern und was habe ich denn schon alles? Also so eine richtig umfassende Altersvorsorge, Rentenplanung machen ja die allerwenigsten mit einem. Also die Provisionsberatung, kenne ich jetzt keine, die das so ausführlich macht, Honorarberater, ja, kostet halt auch eine ganze richtige Geld. So. Ja, Punkt. Du wolltest auch was sagen.
Ja, ich fand, also genau, also das fand ich auch, ich habe das überhaupt nicht verstanden und klar, also meine Schwester arbeitet im finanziellen Bereich, also die hat sich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und die hat mir schon mal versucht zu erklären, was ein ETF ist, aber auch das habe ich nur bedingt verstanden. Das war aber vielleicht auch so ein bisschen die fehlende Bereitschaft, sich damit auch noch näher auseinanderzusetzen. Ja. Oder das auch so einfach systematisch aufzuarbeiten. Und ich glaube, dieser Ansatz ist total gut zu sagen, okay, wofür will ich denn überhaupt mein Geld zurücklegen? Ja. Also ja, ich habe nämlich eine Rentenlücke. Und wie viel brauche ich dann, ist einfach, also jedenfalls für mich, ein Ansatz, mit dem ich auch arbeiten kann, weil dann habe ich ein Ziel.
Genau, das ist halt der ganzheitliche Ansatz, ne? Also es ist halt nicht... Also mich würde wahrscheinlich auch nicht so richtig interessieren, was ein ETF ist, wenn ich nicht weiß, wofür der gut ist. Also für mich persönlich jetzt, ne? Also was bringt mir das Teil denn? Welches Problem habe ich überhaupt? Die meisten Leute kennen ihr Problem ja nicht mehr. Die, vielleicht mittlerweile ist es bei den meisten angekommen, so, ja, Rentenlücke stimmt, habe ich schon mal gehört. Aber also wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und dann Leute fragen, wie hoch ist und wie groß ist deine Rentenlücke, das könnte mir niemand sagen. Und das ist halt ein riesengroßes Problem. Aber wahrscheinlich haben trotzdem viele davon irgendeine Rentenversicherung oder irgendeine ETF und so weiter, so ein bisschen so ein Potpourri und denken halt, sie hätten es jetzt gemacht und hätten halt einen Haken dahinter, weil der Finanzberater hat es ja auch gesagt, super, jetzt haben sie die Rentenversicherung, aber das wirklich mal durchzurechnen, reicht das auch wirklich im Alter, was ja das Ziel ist. Das Ziel ist ja nicht, eine Versicherung zu haben. Das Ziel ist auch nicht, eine ETF zu haben. Das Ziel ist, Rentenlücke zu schließen, nicht in Altersarmut zu landen. Und das sind aber zwei unterschiedliche Fragestellungen. Wenn du zum Finanzberater gehst und sagst, ich hätte gerne eine Rentenversicherung, dann gibt er dir eine Rentenversicherung. Logischerweise, ja. Die Fragestellung ist eine andere, als wenn du sagst, ich möchte mal bitte meine Rentenlücke ausrechnen und dann wirklich systematisch gucken, was mache ich hier mit Grundsicherung, was mache ich mit Versicherung, was mache ich mit Vermögensaufbau und so weiter, Staatsanleihen, tralala. Das ist eine komplett andere und natürlich auch viel größere Fragestellung, als direkt auf die Produkte zu gehen. Deswegen kann ich es voll nachvollziehen, wenn du gesagt hast, ja, mir wurde schon mal erklärt, was ein ETF ist, aber das Interesse kann ja gar nicht so richtig da sein, wenn man das große Ganze nicht so richtig versteht und somit auch nicht die Dringlichkeit des Ganzen vielleicht auf dem Teller hat.
Ja, und ich hatte halt auch nicht im Freundeskreis Freundinnen, ne, mit denen oder auch meine Schwester oder so, mit denen ich mich halt so detailliert über dieses Thema auseinandersetzen könnte. Und das war halt auch ein Grund für mich zu sagen, okay, ich mache dieses Mentoring, weil ich darüber natürlich auch Kontakte zu anderen Frauen finde, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und mit denen man sich austauschen kann, weil es ist ja schon auch in der Selbstständigkeit, also wenn du auf einmal Unternehmerin wirst und du gehst vom Ärztin-Dasein zu ich bin Unternehmerin und habe eine Praxis mit allem, was so dran hängt, auch schon ganz schön einsam. Ich habe nicht die Freundinnen, die in ähnlichen Situationen sind. Meine Freundinnen sind super und die unterstützen mich natürlich in allem, was ich mache, keine Frage, aber nicht in diesem unternehmerischen, finanziellen Aspekt.
Und würdest du sagen, dass bei dir vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, dass es vielleicht so ein bisschen jetzt von außen aussieht, wie so, ich sage es mal, meckern auf hohem Niveau? ne, also Ärzte, na komm, jetzt kommt hier eine Ärztin und sagt irgendwie, wir haben meine Finanzen nicht und so, ja. So eine Art, come on, ja, du verdienst doch irgendwie genug. Jetzt laber mich nicht voll mit deinen Luxusproblemen. So. Mhm. Weil ich glaube, so geht es auch viel. Also wir haben ja im Mentoring wirklich auch Frauen, die schon, die gut verdienen, die immer gut verdient haben, so, ne? Und dann vielleicht auch sich selbst oder auch gegenüber anderen vielleicht sich einzugestehen, ja, ich habe immer gut verdient, aber eigentlich habe ich es nicht unter Kontrolle. So, ja, ich bin Ärztin, Anwältin, Marketing, Teamleitung, whatever, und bringe halt eigentlich ganz gutes Geld mit nach Hause. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich damit auch gut umgehen kann. Ne? War das bei dir so ein, vielleicht auch ein Faktor, sich das erstmal selber einzugestehen?
Klar, also total. Dadurch, dass, ne, wirklich ich ja sehr behütet und auch gut groß geworden bin und Geld halt eben gar keine Rolle gespielt hat, war das sowieso ein schwieriges Thema. Mhm. Und wenn du sagst, du bist plastische Chirurgin, ist die Assoziation, oh ja, die fährt ja das Geld mit der Schubkarre nach Hause.
Ja, genau, genau. Dickes Auto, und, drei, ja, genau. Mehrere Häuser. Das, ja, das ist eigentlich schon, das ist so, das ist schon, genau. Eigentlich Reichtum. So, eigentlich steht ja. Reichtum oben drüber. Ja.
Und klar, weißt du, ich verdiene gut, jetzt nach 10 Jahren verdiene ich wirklich gut, kann ich mich auch überhaupt gar nicht beschweren, aber ich habe weder ein Haus, wie gesagt, wir haben nur ein Auto, das ist ein 12 Jahre alter Touran, ich fahre überall mit dem Fahrrad, also ich, ne, und ich habe alles, was ich hatte, und weil ich hatte einfach auch nichts, mit dem ich gestartet habe, auch in mein Unternehmen wieder reinvestiert und leider fahre ich das Geld nicht mit der Schubkarre nach Hause, sondern muss echt ganz schön dafür arbeiten. Und also das ist klar, das ist natürlich auch immer die Assoziation, die dann so ankommt. Ich glaube auch, dass das, na klar, ein Faktor ist, ne, oder eine Rolle spielt.
Ja, ja. Du hattest jetzt gerade schon gesagt, ein Faktor, warum du dann quasi in ein oder entsprechend unser Programm gekommen bist, da ist halt dieses Umfeld zu haben. Was waren für dich denn noch weitere Faktoren? Weil ich meine, du hättest jetzt auch sagen können, ja, jetzt habe ich hier Weihnachtsferien, ich lese jetzt irgendwie 5 Bücher und höre noch ein paar Podcasts und spreche nochmal mit einem Berater und so weiter und dann frickle ich mir das selber zusammen, anstatt jetzt hier das Geld dafür zu bezahlen, dieses Programm jetzt hier zu machen.
Ja, also ich bin nicht der Typ, der, also ich, ist ja, ich finde das ganz toll, wenn man das kann, sich ein Buch zu nehmen und sich dann da durchquält und dann Gerd Kommers trockenen Stoff sich einverleibt, also Hut ab zu dir, aber das bin ich einfach nicht und das weiß ich auch, dass das hätte niemals geklappt.
Okay.
Das hätte niemals geklappt. Für mich ist es eigentlich wichtig zu sagen, okay, ich mache ein Programm, ich committe mich dazu, ich zahle dafür auch mein Geld, ich habe einen definierten Zeitraum, wo ich das auch zur Priorität mache, wo ich auch wirklich versuche, mir die Zeit dafür frei zu nehmen und dafür bekomme ich aber im Gegenzug natürlich auch die Leistung, erstens, dass es so ein bisschen runtergebrochen wird, dass man auch eine Rückfrage stellen kann, weil wenn ich im Buch lese, das und das ist ein ETF und du musst es so und so machen, kann ich ja trotzdem niemanden fragen. Dann bin ich ja immer noch alleine mit meinem Problem. Und ich glaube, also es ist ja so dieses Gesamtkonzept, dass du das visuell aufbereitet bekommst, dass du nochmal nachlesen kannst. Und wenn mich jetzt was interessiert, dann kann ich ja auch immer noch mir ein Buch besorgen oder kann nochmal gucken, ich gehe nochmal ein bisschen tiefer da rein. Das habe ich auch gemacht seitdem. Ich habe jetzt gerade lustigerweise das 10 More In Coaching gemacht.
Ja, cool. Ja,
ja, deswegen war das auch, genau, hat das gepasst. Also ich versuche mich auch persönlich immer weiter zu entwickeln. Mhm. Natürlich im medizinischen Bereich, aber auch in die letzten Jahre sehr, sehr viel auf meinen persönlichen Bereich. Und dafür fand ich einfach, war das Mentoring total gut. Mhm.
Ja, cool.
Ich bin auch mit meinem Buddy übrigens sehr gut befreundet mittlerweile.
Wirklich? Ach, hat das richtig schön gehalten, total. Ja? Ach, toll, das freut mich.
Also wir haben auch immer noch Calls, also wir verabreden uns auch noch und reden über unsere Finanzen und tauschen uns aus und sind dadurch auch wirklich sehr zusammengeschweißt und haben eine Ebene, wo man auch sehr, sehr gut über diese Themen sprechen kann. Und ich habe letztes Wochenende mein 10-jähriges Praxisjubiläum gefeiert und da ist mein Buddy auch extra aus Münster angereist.
Ach süß, ach schön. Ja, Grüße an der Stelle. Wer war das? Wer war deine Badine?
Die Julia Riederer.
Na, dann schöne Grüße an
Genau.
Julia. Schön. Ja, also ja, das sind dann noch so die Side-Effects, die es dann gibt aus dem Umfeld, sich noch ein paar mit rauszunehmen, weiterzuführen ins Leben. Voll schön. Dann lass uns doch nochmal, wir hatten jetzt bis jetzt so ein bisschen das Bild gemalt, du vor ein paar Jahren, dann was dich dazu bewogen hat, ins Mentoring zu kommen, ist auch nicht alleine großartig zu versuchen. Wie ist denn deine Situation jetzt? Also von Geld spielt keine Rolle, weiß ich auch nicht so genau, kommt rein, geht wieder raus, oh, jetzt habe ich diese Praxis, jetzt haben wir gar kein Gehalt aus. Ja. Oh, ich weiß nur, ich will diesen Rentenversicherungsvertrag nicht haben. So, wie ist denn jetzt deine Lage? Also 15 Mitarbeitende haben wir schon mal gehört, also riesiges Wachstum hingelegt, das ist ja schon mal Wahnsinn.
Also ich bin in den letzten 2 Jahren noch mal sehr extrem gewachsen. Also ich bin voll hab aufgestockt von 1,5 Ärztinnen. Wir sind jetzt 4 Ärztinnen hier in der Praxis. Also ich habe noch eine plastische Chirurgin bei mir und 2 Teilzeit-Gynäkologinnen. Also auch vom Team einfach noch mal viel, viel größer geworden als vor dem Mentoring. Und bin auch noch mal mit der Praxis umgezogen, also vor 2 Jahren. Und habe nochmal Kredit aufgenommen, habe hier nochmal alles richtig um- und ausgebaut und so. Ja, das war gut. Das war eine sehr große Investition auch nochmal. Da habe ich mich gut gefühlt, weil ich wirklich wusste, was ich will, wie ich das kalkuliere, was ich brauche. Und ich habe mir immer mein festes Gehalt ausgezahlt. Egal, was kommt, egal, wie der Monat ist, ich zahle mein Gehalt immer als allererstes.
Richtig
Und ich
gut.
glaube, das ist, und ich habe das auch wirklich keinen einzigen Monat nicht gemacht. Also auch wenn es eng war, und das waren natürlich jetzt auch viele Monate mit Umbau und
Klar.
Kosten voll aus dem Ruder gelaufen, weil Elektrik, ne, doppelt und dreimal so teuer wie geplant, klar. Und ich glaube, das hätte ich vorher niemals gemacht. Und das gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Und ich versuche auch wirklich mir selber immer zu sagen, an allererster Linie machst du das hier für dich. Und dann kommen die anderen, dann kommen die Patientinnen und die Angestellten und so weiter. Aber am Ende des Tages machst du es für dich und für deine Familie natürlich, ne?
Ja. Das ist schon, klingt schon nach einem Game Changer, auch im Mindset so, ne? Also vorher, naja, wenn 200 Euro übrig bleiben, nehme ich die halt und jetzt so, boah, jetzt kommt aber erstmal mein Gehalt hier rüber auf den Tisch.
Ja,
Hattest
das war auch das, also das
du.
hätte ich niemals gemacht vorher. Das hätte ich mich gar nicht getraut. Und
Und
jetzt denke ich
was
mir,
ist da
mach das
passiert?
einfach.
Also, was ist denn während des Mentorings dann passiert für diese Transformation? War das ein Glaubenssatz? Ist das jetzt einfach die Klarheit, die du hast? Ist das mal Selbstbewusstsein? Also, was hat sich sozusagen konkret geändert weil es ist ja ein Riesensprung zu sagen, naja, wenn mir so übrig bleibt, okay, nehme ich es mir, aber nur wenn ich darf und keiner guckt, versus am ersten des Monats geht mein Geld aufs Konto, no matter what. Also, da hat sich ja in deinem Kopf einiges getan. Was genau hat sich da getan?
Also erstens kenne ich natürlich jetzt meine Rentenlücke. Das ist so.
Motivation pur,
Und
ja.
das ist auch, da, ja, und das ist, ja, also ich glaube, so Ziele setzen. Ich habe mir so kleine Zwischenziele auch gesetzt. Ich bin zum Beispiel in England auf eine Schule gegangen und habe in London studiert. Und das ist mittlerweile ja wahnsinnig teuer, und ich habe mir gesagt, ich möchte aber das meinen Kindern auch ermöglichen können. Also nicht, dass die müssen das nicht machen, aber ich möchte in der Lage sein, das zu tun. Also das ist mein quasi 5 Jahres finanzielles Zwischenziel. Und dafür brauche ich natürlich Geld, ne? Weil ich kann nicht dann wenn die 16 sind, dann sagen, jetzt habe ich auch nicht das Geld dazu, möchte aber gerne, dass du es machst. Und das heißt, das habe ich mir als Zwischenziel genommen, und als oberstes Ziel habe ich meine Rentenlücke, und dazwischen bewegt sich das. Und ich glaube, das hat sehr geholfen, erstens überhaupt die Rentenlücke zu kennen, zweitens das Gefühl zu haben, boah, ich kann das, ich kann mit meinem Geld umgehen, und ich weiß, was ich da tue, und ich kann das investieren, und ich brauche niemanden anderes dafür. Also das hat mir sehr geholfen, weil ich jemand bin, der es gerne selber macht. ja, also das heißt, es ist, glaube ich, eine Kombination aus Mindset und Wissen.
Zielen, ne? Zielen, auch harte Fakten. Also, das habe ich jetzt auch schon, haben schon, also eigentlich fast alle Berichte, die sagen, okay, jetzt kannte ich die Rentenlücke und jetzt war aber Attacke-Modus on, ja? Also, funktioniert nicht mehr, hier mit ein paar Kröten irgendwie über den Monat zu kommen. Also manche nehmen das ja auch wirklich zum Anlass, nochmal ihr Gehalt zu verhandeln, sich einen anderen Job zu suchen. Also ne, oftmals macht man ja die höchsten Gehaltssprünge macht man halt, wenn man halt die Firma wechselt oder nochmal einen zweiten Job anzunehmen oder wirklich zu überdenken, okay, ist das hier gerade wirklich, also mache ich das gerade nur aus Spaß oder sowas? Und das ist halt ein krass wichtiger Punkt halt aber auch im Leben, zu sagen, okay, ich muss das irgendwie alles unter einen Hut bekommen und das kann ich ja auch. Dafür muss ich dann aber Dinge anders machen, ja. Also wenn ich vorher nicht in der Lage war, meinetwegen 500 Euro im Monat zu sparen, dann muss ich ja jetzt Dinge anders machen, damit ich in der Lage bin, 500 Euro im Monat zu sparen. Und dafür brauche ich aber erstmal diese Information, ja. Deswegen bin ich auch immer so, ja, es nützt halt nichts, 25 Euro in den Sparplan zu packen, das ist irgendwie cute, nice to have, super schöner Anfang, aber es wird dich nicht retten. Und
all mich die, vor allen Dingen nicht. Weil ich bin ja schon, also alt nicht, aber ne, also ich bin jetzt 48, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Und und in meinem Job musst du ja fit sein. Ich werde nicht mit Mitte 60 12 Stunden OP-Tage
das
körperlich
ist
leisten
Punkt.
Können.
Ja. Ne? Ja, ja, ja.
Also das heißt, ich muss es jetzt auch machen.
Ja. Du musst jetzt richtig reinklotzen und jetzt die dicke Kohle machen. total guter Punkt. Wer weiß, wie lange du den Beruf noch ausüben kannst. Ja. Ja, interessant. So viele Nebenfaktoren, ne? Auf die man aber wahrscheinlich auch nur kommt, wenn man sich halt damit beschäftigt und das mal durchdenkt, ne? Also, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen zu sagen, so, ja, weiß ich gar nicht, kann ich meinen Beruf eigentlich überhaupt bis 65, 67 halt machen? Aber klar, bei dir ist komplett klar, dass man da natürlich super sharp sein muss. Also alleine, wenn du wahrscheinlich ein bisschen, keine Ahnung, die Hand nicht mehr so krass kontrolliert, die Kraft nachlässt oder dieses so sehr präzise nachlässt oder Sehkraft oder keine Ahnung was, sind ja alles super wichtig.
Sehkraft hat schon nachgelassen.
Ja, genau. Das kennt ihr so wohlgefallen.
Da habe ich eine Lupenbrille, kein Problem.
Stimmt, das sind natürlich
ja, aber es ist also lange OP-Tage sind einfach auch körperlich anstrengend. Ja. Und ich mache das total gerne. Das Schlimme ist, ich merke meinen Körper beim Operieren überhaupt gar nicht. Mhm. Aber abends also kriege ich dann schon manchmal ganz schön, ich mache sehr viel Sport und trinke keinen Alkohol und so. Ja. Aber also ich tue schon auch viel dafür, dass ich fit bleibe. Aber es ist halt nicht garantiert. Mhm. Und ich kann auch einfach beim Skifahren einen richtig blöden Unfall haben und dann ist fertig. Ja. Ne?
Ja. Und ein Hoch auf die Berufsunfähigkeitsversicherung an dieser Stelle, wo sie darüber reden. Und das kann man ja abdecken.
Nicht ausreicht. Die nicht ausreicht. Das kannst du nicht versichern.
So viel kannst du nicht einzahlen.
Nein. Und auch da, und das ist mir nochmal bewusst geworden, dass der Zeitraum nicht mehr so groß ist, dass ich mein Geld wirklich jetzt verdienen muss, weil ich nicht sagen kann, wie lange und wie fit ich bin.
Und das trifft ja, also wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich betrifft es ja fast jeden, also auch abseits von der Berufswahl jetzt so, ne? Also das kann ja jedem passieren, mit einem Unfall oder so, dass mit, keine Ahnung, Anfang 50 Schluss ist. Klar gibt es dann in Deutschland Sicherheitsmechanismen und so weiter. Aber es fehlt ja dann trotzdem, ich sag mal, das Einkommen, was so hoch ist, dass ich nicht nur davon leben kann, sondern halt auch vorsorgen kann. Mhm. Also ja, ein Plädoyer für die fitten Jahre, die fitten Jahre zu den fetten Jahren zu machen und halt einzuklotzen, ja. Das war ein guter Punkt. Und du hast ja auch zwei Kinder.
Ja.
Du hast schon gesagt, dass du dir auch das Ziel gesetzt hast, dass die auch im Ausland studieren können und so weiter. Inwiefern waren die denn vielleicht auch noch Motivation für dich jetzt abseits von dem von der Schule da in England, dich jetzt vielleicht doch nochmal intensiver mit Finanzen zu beschäftigen?
Ja, also wir sind Gott sei Dank eine intakte Familie, ne? Nichtsdestotrotz, auch mein Mann hat auch ist Zahnarzt und Fachzahnarzt für Oralchirurgie. Das heißt, der hat genau das gleiche Problem wie ich. Der muss auch fit sein und operieren können.
Ja.
Und wir sind beide selbstständig. Und auch da ist es natürlich dann, wenn einer wegfällt, dann ist es schon sehr schwer, auch für den anderen das alles aufzufangen.
Mhm.
Und klar, meine Kinder sind ein Riesenmotivationsfaktor für alles, was ich im Leben mache. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich weiß gar nicht, für wen ich es gemacht habe vor meinen Kindern.
Ja, genau. Die scheiß gesunde Ernährung und Sport und sich pflegen. Ja, und alles.
Genau. Also jetzt einfach eine ganz andere intrinsische Motivation, dass natürlich ich auch dafür sorgen möchte, dass meine Kinder auf ihren eigenen Füßen stehen können und dass sie finanziell abgesichert sind. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist, Vorsorgen für die Kinder, ja, aber den Kindern selber auch mitzugeben, dass es auch an denen ist, sich um ihre eigenen Finanzen zu kümmern und das in die Hand zu nehmen und sich damit auseinandersetzen und sowas. Das möchte ich besser machen als mein Vater das gemacht hat.
Also wirklich die Vorbildfunktion nochmal proaktiver anders nutzen. Du hast gesagt, genau, für die Kinder vorsorgen. Und ich finde immer, die größte Vorsorge für die Kinder ist eigentlich, wenn ich für mich selber vorsorge. Da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs. So, ne? Erstmal alle anderen und dann halt irgendwie erst ich. Und ich glaube, das ist natürlich ein riesengroßer Akt, gerade auch für Mutter, alles unter den Hut zu bekommen. Aber ich komme gedanklich auch immer wieder darauf zurück, wenn es mir gut geht, nur wenn es mir gut geht, kann es auch meinem Kind gut gehen. Es funktioniert gar nicht anders. Und finanziell natürlich auch. Abgesehen davon, dass finanzielle Sorgen natürlich einen auch super krass belasten und dann ist die Zündschnur kürzer und die Stimmung einfach nicht so toll und dann wird das Kind mal angeranzt, obwohl es dafür irgendwie gar nichts kann und weil man irgendwie schon bis oben hin voll ist mit irgendwelchen Gedanken und Sorgen. Das ist ja auch mein Credo, das ist absolut gar keine Option, dass mein Kind später für mich in irgendeiner Form finanziell aufkommen muss. Das existiert einfach nicht. Das darf nicht sein.
Nee, das finde ich auch. Also da bin ich komplett bei dir. Ich möchte nicht, dass meine Kinder für mich zahlen müssen, weil wenn wir auch sehen, wie viel unsere Eltern hatten und wie viel wir jetzt haben, für unsere Kinder wird es noch mal schwieriger sein. Und ich möchte auf gar keinen Fall, dass meine Kinder irgendwas an, das ist deren Leben und das darf auf keinen Fall belastet sein von den Versäumnissen, von meinen Versäumnissen. Also deswegen, da bin ich total bei dir.
Vor allem, wenn man ja auch in der privilegierten Situation ist, dass das ja auch möglich ist. Ne? Also wir reden jetzt nicht über Familien, ganz anderes Thema, die an der Grenze zur Armut halt leben. Ja, die sagen auch, ja, come on, ja. Aber ich finde es halt immer dann nochmal irgendwie schlimmer oder trauriger, wenn es ja eigentlich möglich wäre, ja, weil wir gutes Geld verdienen und es gut geht und wir privilegiert sind und studiert haben oder auch nicht, keine Ahnung, aber einfach gutes Geld verdienen und es dann nicht auf die Reihe bekommen, obwohl es total im Bereich des Möglichen wäre, es aber trotzdem nicht auf die Reihe bekommen, weil wir unterm Strich wahrscheinlich, die Entscheidung nicht treffen möchten, Angst vor dem Thema haben, da nicht reingucken wollen, macht schon jemand anderes. Ne? Also uns selber da so im Weg stehen, obwohl eigentlich alle anderen Umstände sind total cool, relativ easy sozusagen oder zumindest machbar, für mich alleine erstmal in erster Linie vorzusorgen. Die Kinder sind dann sozusagen noch plus mit Sternchen, aber für mich erstmal selber vorzusorgen. Und wenn man das dann nicht auf die Reihe bekommt, nur weil man sich denkt, ach, Finanzen sind nicht so wichtig, ach ja, mache ich irgendwann mal, das ist halt dieses Ärgerliche, wo du denkst, es wäre doch total möglich, ja, also come on, das ist deine Verantwortung, ja, Geld macht keinen Spaß, ja, so, willkommen im Leben, ja, wir können nicht immer nur alles machen den ganzen Tag, was Spaß macht, wir sind hier nicht die Kinder in dem Spiel, plus es macht ja dann den meisten auch noch Spaß, wenn sie erstmal reinfinden.
Genau, das ist ja das, ne, also so dieses, es macht keinen Spaß, kann ich gar nicht bestätigen, weil jetzt habe ich mich damit auseinandergesetzt, jetzt macht es auch Spaß, weil ich es verstehe. Und das ist das ist
wenn mir Angst Unterschied. Genau, also wenn mir etwas Angst macht, kann es nicht gleichzeitig Spaß machen. Ganz logisch. So.
Ja.
Und den meisten macht das Thema Angst. Aber wenn die Angst weg ist, ist überhaupt mal Platz für eine andere Emotion zum Thema Geld. Und natürlich macht das dann Spaß, wenn ich Kontrolle habe und wenn ich sehe, wohin mein Geld fließt und wenn ich das so ein bisschen managen kann und wenn ich vor allem sehe, das funktioniert. Ja, also Spaß kommt ja auch mit Erfolg.
Ja. Das funktioniert. Natürlich, das ist beim Operieren übrigens genauso.
Ja,
klar. Dass wenn du jetzt eine große, also ich mache zum Beispiel sehr viele Revisionsoperationen und vor riesengroßen Revisionsoperationen denke ich mir auch immer so, ne?
Ja.
Und wenn du es dann gemacht hast und es ist gut geworden und es ist, also dann macht es erstens Spaß, während du es machst, weil du dir denkst, ah, den Plan, den ich mir überlegt habe, guck mal, das funktioniert. Das ist zwar manchmal auch schwierig und auch ein bisschen holperiger Weg und läuft nicht immer so alles, aber ne, wenn du es dann geschafft hast und dann hast du ein Ergebnis, Patientin geht's gut und alles ist schön, dann ist es auch ein mega Erfolgserlebnis und dann ist es, also ja. Operieren und Finanzen.
hat einiges gemeinsam. Ja, und was du gerade auch angesprochen hast, dass der Weg dann steinig ist manchmal, aber das ist ja auch Teil des Erfolges und Teil des Spaßes und Teil des der Emotionen dann danach. Total. Weil wenn alles halt super easy ist, ja gut, dann mache ich das halt irgendwie jetzt so mit, ja, aber davon kriege ich jetzt keinen Push, davon kriege ich jetzt kein Selbstbewusstsein. Also Glück kommt ja dadurch, dass wir Probleme lösen, dass wir Challenges haben und die überwinden und daran wachsen. Und also es ist Glücksforschung, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, so da gibt es eine Studie, das ist halt einfach so. Und deswegen finde ich es auch total logisch, wenn ihr dann alle sagt, und mir ging es ja auch so, ach, dieses Angstthema, das macht auf einmal Spaß. Ja, genau, weil da eigentlich alles zusammenkommt, ne? Vorher die so dieses Wegschieben, will ich nicht machen, will ich gar nicht erst reingucken. Dann ist es nicht mal eben so im Fingerschnips gemacht, sondern es sind verschiedene Schritte, bei uns immerhin 8 Wochen, ja, die man da halt mit, man hast aber den Support von außen und du wächst und wächst und Erfolgserlebnis, ja, natürlich macht das Spaß. Ist doch ganz logisch, dass man da mit einem guten Gefühl rausgeht, aber man muss halt erstmal mit dem unguten Gefühl reingehen, so diese Investition, diese emotionale Investition auch zu tätigen, sich selber zu überwinden, kurzfristigen Schmerz auszuhalten für halt diesen langfristige Erfüllung. Und das ist halt das Spiel, das ist aber überall das Spiel. Das ist bei Gesundheit das Spiel, das ist in der Kindererziehung das Spiel, ja. Auch mal kurzfristig vielleicht was zu verwehren, zu verbieten, um halt langfristig dafür zu sorgen, dass dem Kind gut geht. Oder im Hier und Jetzt vielleicht jetzt nicht den nächsten Streit vom Zaun zu brechen, sondern lieber die Harmonie zu wahren fürs Längerfristige und so weiter. Also wie man es dreht, gibt ja eigentlich ist das immer der Schlüssel zu Glück und Erfolg und halt eben auch Spaß. Dafür muss man halt einmal kurz, jetzt hätte ich fast gesagt, die Arschbacken zusammenkneifen und halt einmal durchgehen, ne?
Ja. Klar, auf jeden Fall.
Was würdest du, jetzt haben wir viel über Geld so an sich gesprochen. Du hast ja selber auch gesagt, du bist viel gewachsen, hast mehr Klarheit, mehr Struktur. Deine Kinder waren ein großer Motivator. Gibt es noch andere Lebensbereiche, wo du vielleicht eine Änderung gesehen hast, seitdem du quasi so selbstbewusst auch mit Finanzen umgehst und da auch diese Klarheit hast? Also Partnerschaft, Freundschaften, Gesundheit, generelle Lebensqualität. Oftmals ist es ja so, dass man so irgendwo anfängt und diese Klarheit, die man dann hat im einen Thema, wirkt sich dann ja oft auch auf so andere Lebensbereiche aus, dass es auf einmal dann besser flutscht.
Also Gott sei Dank lebe ich in einer Partnerschaft, die sehr gleichberechtigt ist und auch auf Augenhöhe stattfindet und wir uns das wirklich eigentlich immer gut geteilt haben. Ich habe natürlich auch im Rahmen des Mentorings war es natürlich auch nochmal die privaten Finanzen von der Familie anzugucken. Und da haben wir schon auch nochmal ein bisschen umstrukturiert. Also einfach geguckt, wer setzt wie viel um und wie wollen wir das machen mit der Aufteilung. Ich finde, wir haben für uns als Familie da eine sehr faire Lösung gefunden. Wir haben das so, wir haben ein Familienkonto. Wir überweisen zu gleichen Teilen auf dieses Konto ein. Also alles, was die Familie angeht, teilen wir uns 50-50. Davon wird alles bezahlt, wie Miete, gemeinsame Urlaube, Klamotten für die Kinder und so weiter. Und jeder hat sein eigenes Konto, mit dem er oder sie machen kann, was er möchte. Und ich finde, das ist eine sehr faire Lösung. Wir kommen damit gut klar. Und wenn einer von uns ein bisschen mehr verdient, dann hat er eben mehr auf seinem privaten Konto. Und wenn einer weniger verdient, dann hat er oder sie dann eben weniger auf dem privaten Konto. Aber das finde ich eigentlich ganz schön. Dann ist es ja auch an mir, wie ich meine Altersvorsorge gestalten möchte.
Ja.
Genau. Also wir hatten das eigentlich schon immer so, aber das habe ich natürlich auch nochmal so ein bisschen angefasst und nochmal ein bisschen optimiert und mir auch nochmal die Krankenversicherungsunterlagen angeguckt und solche Sachen. Klar. Ich glaube, meine größte Entwicklung seit dem Mentoring ist im Bereich Führung und dieses Unternehmerische weiter auszubauen, weil das merke ich gerade, wird ein immer größeres Thema, je größer das Team ist.
Die Komplexität steigt enorm. Die Komplexität steigt exponentiell mit alleine der Kommunikation. Ja. Krass unterschätztes Thema. Ja.
Ja, genau. Und ich möchte gerne auch, wir sind alles Frauen hier bei mir in der Praxis und ich möchte und sind super, also ich habe ein super Team, aber da gibt's natürlich auch Schwankungen. Ich habe jetzt 3 Praxisbabys demnächst. Ja. Und dann sind die natürlich aber auch aus dem OP raus. Da muss man neue Leute suchen. Und bei so einem kleinen Team, was ja trotzdem immer noch klein ist, ne, also in der Skala, muss das halt natürlich nicht nur jobmäßig passen, sondern auch persönlichkeitsmäßig. Und ich musste letztes Jahr eine Mitarbeiterin kündigen, die eigentlich einen guten Job gemacht hat, aber das Team hat sich nicht verstanden. Und für mich war die Entscheidung, muss jetzt ich diese Mitarbeiterin kündigen, was mir sehr schwer gefallen ist, oder verliere ich potenziell mein halbes Team? Und das sind so, finde ich, die Fragen, die jetzt jenseits der Finanzen kommen, denen man sich einfach stellen muss. Und ich glaube, das kann ich auch besser seit dem Mentoring, weil ich halt einfach gelernt habe, okay, also Kopf in den Sand stecken, das hilft schon mal gar nicht. Du musst dich deinen Ängsten stellen. Und ich versuche sehr in dem Bereich jetzt zu wachsen, einfach so dieses Unternehmerische und auch zu gucken, wo kann sich die Praxis hin entwickeln? Wie kann ich das vielleicht schaffen, dass ich ein passives Einkommen habe, dass, wenn mir doch mal was passiert, dass nicht alles nur immer an mir hängt, weil trotzdem ich hier wirklich super tolle Ärztinnen habe, die mitarbeiten, aber trotzdem mache ich noch 3/4 des Praxisumsatzes selbst. Ja. Und das ist halt sehr viel, was auf meinen Schultern lastet. Ja. Genau, und das sind so, würde ich mal sagen, jetzt meine aktuellen Themen.
Ja, dich also Stück für Stück immer weiter ersetzbar zu machen. Mhm. Ja, ey, so ein Unternehmen zu führen, ist einfach eine sehr, sehr hohe Kunst. Es ist, also, was mir da eigentlich geholfen hat, so in den letzten Jahren, ist halt Akzeptanz. Zu wissen, in 2 Wochen kommt das nächste. Okay, ja, jetzt ist die nächste schwanger. Okay, super, ja, jetzt geht die eine irgendwie dahin. Okay, alles klar, jetzt hat die gekündigt. Jo, okay, schlechte Presse. Jo, das ist halt einfach, so viel. Und am Anfang habe ich immer noch so dagegen angestrampelt und war so, oh, warum passiert das jetzt wieder? Jetzt muss ich das lösen, was für eine Scheiße, eigentlich will ich nur geile Produkte bauen und so. Ja. Aber je mehr ich in diese Akzeptanz komme und weiß, ja, das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Darum geht es. Es geht nur darum, alle 2 Wochen wieder ein anderes Problem zu lösen. So groß oder klein das auch ist. Und das ist, es ist einfach, also, es funktioniert nicht anders, Never-ending-Story,
Ja, auf jeden Fall. Und also ich hatte am Anfang immer so das Gefühl, ich müsste mal so in ruhiges Fahrwasser kommen. Ich brauche so einfach mal ruhiges Fahrwasser. Ja. Und ich glaube, das Fahrwasser ist aber ein Wild Water Raft, ja? Also du bist
definiere ruhiges Fahrwasser, das ist dann nur der Wasserfall. Ja, also,
das ist dann einfach, genau, du bist im Wasserfall und zack.
Gibt dann eine Richtung.
Geht um die Nächste. Und ich glaube, das ist, ich glaube, kannst mal durchatmen, Wasser auf den Weg nach unten. Ja, also ich glaube auch, das ist einfach, davon muss man sich verabschieden. Und genau das macht es ja auch spannend und abwechslungsreich und cool und was Neues. Und ich glaube wirklich auch sehr, sehr stark daran, geht eine Tür zu, geht ein Fenster auf. Ja, also ich bin auch vom Typ her immer so gewesen. Ich habe auch Lust auf immer mal was Neues und ich glaube, mir wäre sehr langweilig, wenn das immer so jeden Tag das Gleiche wäre. Das könnte ich auch.
Das ist auch absolute Typfrage, ne? Also worauf hat man Bock? Und du, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ach, weißt du was, ich lasse mich jetzt hier anstellen bei der Krankenversicherung XY und mache da irgendwie meinen 9-to-5-Job, gehe dann nach Hause, mach die Tür zu und spiele mit meinen Kids so. Auch ein geiles Leben, also klingt total
wenn
happy.
Man das kann, wenn man das kann, aber ich kann das einfach nicht, ich bin das nicht. Also.
Ja, aber wichtig zu wissen, weil wie viele hängen in falschen Rollen fest? oder jetzt gerade Unternehmertum ist ja total hip und auf Instagram lassen alle die Korken knallen, fliegen Privatjet und so weiter. So dieses Glamour-Lifestyle. Wir müssen uns jetzt alle selbstständig machen. Mit AI alles noch viel leichter, ja. Chatbot, hier ChatGPT, spuckt mir irgendein Geschäftsmodell aus und baut mir noch die Website und so. Aber dass das halt nicht alles ist, sondern genau diese täglichen Struggles, die du halt gerade beschreibst, ja, das kann man vorher, glaube ich, nicht wissen, wenn man nicht drin ist. Nee. Aber halt auch nee, dann diese Selbstreflexion zu sagen, ist das jetzt wirklich das Richtige für mich? Auch in meiner Lebensphase jetzt gerade? Oder mache ich lieber doch nochmal einen Schritt in die andere Richtung? Und das ist ja auch vollkommen fein. So, ich finde, gerade so bei Beruf, da gibt es kein richtig oder falsch. Da gibt es halt, was halt für einen selber gut funktioniert. Und es ist halt einfach eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, womit man irgendwie 8, 10, 12, ja, 20 Stunden am Tag verbringt. So. Sollte man sich schon sehr treu gegenüber sich selber sein. Klar.
Ich wollte ja nie selbstständig sein. Ich wollte das auf gar keinen Fall. Ich hab super gerne in der Klinik gearbeitet. Ich habe das geliebt. Und auch so dieser Gedanke, oh, du bist dann alleine in der Praxis. Also so, ich hatte mal so dieses Gefühl, entweder bin ich im Krankenhaus mit ganz vielen Leuten oder ich bin alleine in der Praxis und bin einsam. Ja. Und ich habe mich ja nur selbstständig gemacht, weil eine chirurgische Stelle in Teilzeit so, also quasi nicht möglich ist. Und zu dem Zeitraum, was auch nochmal ein anderer Zeitraum vor 10 Jahren, keine Kita um 6.30 Uhr deine Kinder nimmt. Ich hätte aber um 7 in der Klinik sein müssen, um Visite zu machen, um 8 im OP zu stehen. Ja. Und das war einfach so schwierig. Und ich habe das eine Zeit gemacht, da haben wir zu viert, mein Sohn war 9 Monate, um 20 vor 7 das Haus verlassen. Es war so, die Kinder saßen heulend im Auto. Ja. Mein Mann war schon fix und fertig, bevor der überhaupt in seine eigene Praxis ankam.
Ja. Bevor der Tag eigentlich einfach beginnt.
Ja. Und dann abends wollten die nicht ins Bett, weil dann war ich wieder da, dann wollte keiner mehr schlafen. Also es war einfach so eine schreckliche Zeit, dass wir für uns gesagt haben, nee, also so geht das nicht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich dachte, naja gut, dann bestimme ich, wann ich und wie ich anfange.
Ja.
Und also eigentlich so ein bisschen aus so einer Notsituation heraus. Und
jetzt aber trotzdem auch mutig. Also auch das wieder, auch das wieder voll die so eine inspirierende Geschichte, ne? So, okay, die Kultur da draußen, das System, da passe ich irgendwie nicht rein. Dann brauche ich mir jetzt mein eigenes. Also das ist ja das, ne? Also in dieses Konstrukt, das fehlt uns, uns Frauen, gerade Mütter, jetzt in deinem Beruf vielleicht nochmal extremer.
Richtig schön.
Und dann kann ich mich jetzt irgendwie 10 Jahre drüber aufregen oder halt es durchziehen und alle leiden, was ja auch viele machen müssen, so ist ja auch fair enough. Aber bei dir in der Lage dann zu sagen, okay, nee, das geht so nicht weiter. Ich gehe jetzt vor allem in der Situation, ich gehe ja nochmal einen Schritt in die Ungewissheit mit einer Selbstständigkeit und verzichte ja erstmal auch auf das stabile Gehalt, was ja auch in so einer Phase nochmal Sicherheit und Stabilität gibt. Finde ich echt richtig mutig, also Respekt. Das in der Phase dann und das dann auch aufzubauen, ja, mit klar, also ja, Wahnsinn. Krass. Das ist noch was anderes, als was zu übernehmen, was schon gibt, wo schon Kundschaft gibt und so weiter. Oder
das stimmt. Also das ist ja ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig. Also erstens, mein Mann hat mich sehr unterstützt, sind wirklich eine sehr gleichberechtigte Partnerschaft, das muss man schon sagen. Und der hat das absolut auch mitgetragen. In dem Fall war es ja gut, dass ich nicht so viel Bestandskundschaft hatte oder Bestandspatientinnen hatte. Ich nenne das immer noch Patientinnen, weil das hätte ich ja gar nicht leisten können am Anfang mit so kleinen Kindern.
Stimmt, so konnte ich langsam wachsen.
Genau, und ich bin halt wirklich langsam gewachsen und dann ist es, na klar, ne? Das gibt immer Schweiß, Blut und Tränen und viele schlaflose Nächte. Also das ist einfach so und da braucht man sich auch nichts vormachen. Und diese existenziellen Sorgen, die man hat, wenn man selbstständig ist, ich glaube, das kann auch keiner oder keine nachvollziehen, die nicht selber auch in der Situation ist. Aber ich hatte wirklich eine gute Ausgangslage.
Schön,
ja. Und ich habe mir halt gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht klappt. Ich habe meine Kredite so gewählt, dass ich sie auch mit einer Berufsunfähigkeit hätte abzahlen können und auch mit meinem Gehalt in der Klinik, dann wäre ich halt zurückgegangen in die Klinik. Und wir hatten ein gutes System der Versorgung der Kinder. Das war auch ein gutes Invest.
Genau, also ich denke auch, wenn das, also wenn ich schon so unglücklich bin, und sind ja recht viele sehr unglücklich in ihrem Job, dann kann ich ja eigentlich auch nur gewinnen. Und im schlimmsten Fall gehe ich halt zurück in den Scheißjob, wo ich halt vorher auch war. Ja, da stecke ich ja jetzt auch schon fest. Also du kannst ja nur gewinnen, wenn die Baseline der Scheißjob ist und du versuchst mal was und gibst dir ein halbes Jahr und denkst, ja, im Notfall kann ich immer noch zurück, entweder in den gleichen oder in den anderen Job, dann gibt es halt so unheimlich wenig zu verlieren, weil das ist der Fallback und der geht ja eigentlich immer. Also
ja. Und als Ärztin kannst du auch immer irgendwo arbeiten. Mhm. Also das gibt es ja nicht. Alle suchen Ärztinnen, ja. Und dann arbeite ich halt nicht in der Fachabteilung, in der ich arbeiten will, aber ich kriege ja auf jeden Fall einen Job.
Ja, ja, ja.
Also das ist natürlich das Schöne auch an meinem Beruf.
Vorteil. Ja,
das ist eine super absolut. Ausgangslage. Du wirst immer gebraucht. Du kriegst vielleicht nicht die Stelle an der Klinik, in dem Fach, was du unbedingt willst, aber du kriegst immer, immer einen Job.
Der Fall ist relativ niedrig.
Ja.
Relativ gemütlich. Du, kommen wir doch mal zum Schluss hier. Und zwar die Schlussfrage ist ja, dass du jetzt einen Appell an die Moneypennies da draußen richten darfst, die das jetzt vielleicht hören und vielleicht in einer ähnlichen Lage waren wie du, bevor du das Mentoring gemacht hast. Geld war irgendwie da, geht rein, geht wieder raus, weiß auch nicht so genau. Soll ich was unterschreiben, will ich aber irgendwie nicht. Also oftmals sind sie auch so ein diffuses Bauchgefühl, dass man merkt, irgendwas ist da komisch, eigentlich für mich total unklar und strukturiert. Was würdest du denen mit auf den Weg geben, dass die jetzt nicht noch 2 Jahre rumdümpeln, sondern eine Entscheidung treffen und die Finanzen endlich selbst in die Hand nehmen?
Also ich für mich wünschte mir auch selber, dass ich mein Mentoring schon früher gemacht hätte. Mhm. Weil ich glaube, dass es mir auch in meiner Praxisgründungsphase auch schon früher wirklich sehr viel mehr Selbstbewusstsein gegeben hätte, wenn ich meine eigenen Finanzen verstanden hätte, wenn ich ein Ziel gehabt hätte und gewusst hätte, ah, das ist meine Rentenlücke, das möchte ich erreichen, das und das muss ich tun, um da hinzukommen. Und meine Sparrate wäre auch deutlich kleiner gewesen, wenn ich 10 Jahre früher angefangen hätte. Also, und ich glaube auch für Partnerschaften, damit man sich auf Augenhöhe begegnen kann, ist es super, wenn alle Frauen ihre Finanzen selbst managen.
Ja, absolut. Finanzielle Abhängigkeit geht auch immer mit emotionaler Abhängigkeit einher. Von daher,
ja.
Da auf Augenhöhe zu kommen, geht meiner Meinung nach gar nicht ohne. Vielen lieben Dank. Danke fürs schöne, offene Teilen, auch auch uns ein bisschen in dein Business mit reinzunehmen, fand ich auch super spannend. Also freut mich. Vielen, vielen Dank und ganz viel Erfolg der weiter noch mit deiner Praxis. Klingt ja fantastisch. Durchhalten. Durchhalten.
Auf jeden Fall.
Durchhalten, weitermachen. Trust the process. Und dann bis ganz bald. Vielen, vielen Dank.
Super, ich danke dir vielmals.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also, folg mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich. Wow.